Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem spannenden Morgenthema Qumran und die Geheimnisse der Schriftrollen vom Toten Meer. Das Referat heute Morgen ist in folgende Blöcke aufgeteilt. Zunächst ein paar einleitende Bemerkungen in das Thema. Dann geht es uns unter erstens um die Gemeinschaft von Qumran. Zweitens die Editionsarbeit. Da geht es um die Herausgabe und Veröffentlichung der Funde von Qumran. Und drittens werden wir uns mit der Überlieferung des Bibeltextes im Alten Testament beschäftigen. Viertens, da geht es um messianische Prophetie im Zusammenhang mit den Schriftrollen von Qumran. Fünftens, das prophetische Drama der Rollen. Das soll ein Geheimnis sein, bis Punkt 5 kommt. Die Entdeckung der Schriftrollen von Qumran gehört zu den größten archäologischen Entdeckungen des 20. Jahrhunderts. Das war etwas vom Sensationellsten, was man im vergangenen Jahrhundert gefunden hat. Es geht grob gesagt um die Entdeckung von circa 40.000 biblischen und außerbiblischen Fragmenten. Sie wurden in 11 Höhlen entdeckt und diese Höhlen gehörten einer religiösen jüdischen Gemeinschaft, die dort in der Nähe der Höhlen ihre Ruinen übrig gelassen hat. Wo befindet sich Qumran ganz genau? Hier auf der Karte wird es deutlich, am nordwestlichen Ende, Ufer des Toten Meeres, in der judäischen Wüste, gar nicht so weit entfernt von Jericho, Bethlehem und Jerusalem, der Hauptstadt Israels. In den Jahren 1947 bis 1956 wurden diese Manuskripte von Qumran in 11 Höhlen entdeckt. Bei diesen 40.000 Fragmenten, ein Fragment meint ein Bruchstück einer Schriftrolle, bei diesen 40.000 Fragmenten geht es um die Überreste von ursprünglich 800 Schriftrollen. 200 dieser Rollen waren biblische Rollen. In den Überresten dieser 200 biblischen Rollen sind alle Bücher des Alten Testaments belegt, mit Ausnahme des Buches Esther. Das bedeutet aber nicht, dass das Buch Esther in Qumran etwa nicht bekannt gewesen wäre. Es ist eben so, gewisse biblische Bücher sind relativ oft belegt und dann kann es sein, dass ein biblisches Buch nur einmal durch ein Fragment belegt ist und natürlich, dass man eben etwas nullmal hat oder einmal hat, das ist dann nicht mehr so ein großer Unterschied. Also bei Esther ist einfach nichts da. Diese Schriftrollen stammen alle aus der Zeit vom 3. Jahrhundert vor Christus bis ins Jahr 68 nach Christus. 68 nach Christus ist das letzte mögliche Datum der Datierung dieser Rollen, weil in diesem schicksalshaften Jahr die Gemeinschaft von Qumran durch die römische Armee dem Erdboden gleichgemacht wurde. Hier sehen Sie Höhle Nummer 4. Die Höhlen wurden mit römischen Zahlen versehen. Römisch Nummer 4, das war die größte Schatzkammer aller Höhlen. Hier wurden aber Tausende von Fragmenten gefunden. Nun sind wir hier im Innern der Höhlen von Qumran. Es ist so, Qumran gehört zu den heißesten und trockensten Gegenden der Welt. Und das ist eine wichtige Erklärung dafür, warum diese Schriftrollen über 2000 und mehr Jahre erhalten bleiben konnten. Bei uns hier in der Schweiz wäre das absolut undenkbar. Aber auch in Mittelmeerländern wie Italien, Griechenland, Türkei ist das kaum möglich. Aber eben in Qumran genauso wie zum Beispiel in Ägypten. Die klimatischen Verhältnisse sind also da absolut ideal. In Galiläa wäre das nicht so, in Nordisrael. Aber hier eben am Toten Meer, wo wir ein ganz besonderes Wüstenklima haben. Nach diesen einleitenden allgemeinen Bemerkungen wenden wir uns der Gemeinschaft von Qumran zu. Die Ruinen dort am Nordwestende des Toten Meeres waren schon jahrelang bekannt. Aber kein Archäologe hat sich dafür interessiert, weil man dachte, es handle sich um die Überreste eines römischen Kastells. Von solchen Kastellen hat man genügend ausgegraben in Israel. Aber als man die ersten Schriftfunde in den Höhlen machte, ab 1947, wurde plötzlich ein Interesse wach an diesen Ruinen. Vielleicht ist das doch etwas anderes. Und so hat man in den 50er Jahren diese Siedlung systematisch ausgegraben und es wurde deutlich, es handelte sich um das Zentrum einer jüdischen Gemeinschaft, die hier in der Zeit vom 2. Jahrhundert vor Christus bis ins Jahr 68 nach Christus siedelte, inmitten der Wüste. Wie entstand diese Gemeinschaft? Wie gesagt, sie entstand im 2. Jahrhundert vor Christus. Das war eine Zeit der Krise und des Niedergangs. Wir sind hier mitten in der prophetenlosen Zeit. Nicht wahr? Der letzte Prophet des Alten Testaments war Malachi, um 400 nach Christus. Um 400 vor Christus. Im Talmud, das ist kein Bibelbuch, das ist das wichtigste theologische Werk im Judentum. Da wird im Traktat Sanhedrin erklärt, nach den Propheten, nach dem Tod der Propheten Zacharia, Haggai und Malachi, wich der Heilige Geist von Israel. In Israel war man sich allgemein bewusst, nach Malachi gab es keine Propheten mehr, die eine prophetische Autorität hatten, sodass sie der Bibel irgendwelche Schriften hätten hinzufügen können. Nun, das war eine sehr demütigende und schlimme Sache in Israel. Wir haben keine autoritativen Propheten mehr. Und es ging geistlich abwärts in Israel. Eine Zeit der Krise und des Niedergangs. Besonders im 2. Jahrhundert vor Christus kam es zu einer geistlichen Unordnung im Tempel zu Jerusalem. Bis dahin waren im Tempel zu Jerusalem immer Zadokiden. Waren es immer Zadokiden, die das Amt des hohen Priesters innehatten. Ich muss erklären, Zadok, das war der treue Priester, hohe Priester zur Zeit von David und Salomo. Zadok war darum der erste Priester im ersten Tempel, im salomonischen Tempel. Und die ganze Zeit bis zur Zerstörung des salomonischen Tempels im Jahr 586 vor Christus durch die Babylonier, da waren es immer Zadokiden, also Nachkommen von Zadok. Als dann einige Jahrzehnte später der zweite Tempel gebaut wurde, als die Juden zurückgekehrt waren aus der babylonischen Gefangenschaft, ab 537 vor Christus, auch da waren immer Zadokiden Hohenpriester. So war das von Gott angeordnet. Aber im zweiten Jahrhundert vor Christus verdrängten Priester, die nicht von Zadok abstammten, die zadokidischen Hohenpriester und nahmen also illegal dieses Amt in ihren Besitz. Und der Zerfall ging noch weiter. Plötzlich begannen solche illegalen Hohenpriester auch die Krone an sich zu reißen. Das heißt, sie beanspruchten das Königtum in Israel. Das war völlig unbiblisch, denn die Bibel lehrt für Israel die Gewaltentrennung. Das ist nicht eine Erfindung aus der Französischen Revolution und aus der Aufklärungszeit. Die Gewaltentrennung in der Bibel besagt, dass ein König niemals Priester und schon gar nicht hoher Priester sein kann. Und umgekehrt. Die Könige sollten nach Gottes Plan aus dem Stamm Juda kommen, und zwar aus der Familie von König David. Die Hohenpriester mussten aus dem Stamm Levi kommen, und zwar als Nachkommen von Aaron über Zadok. Und so konnte niemand die Autorität und die Macht des Königtums mit der Autorität und Macht des Hohenpriestertums verbinden. Gott wollte diese Trennung, weil wir ja wissen, sobald wir Menschen zu viel Autorität und zu viel Macht haben, sind wir ganz schnell geneigt, sie zu missbrauchen. Die alttestamentlichen Propheten haben gesagt, diese Ämter werden erst einmal vereinigt werden, wenn der Messias kommt. Er wird König und hoher Priester in einer Person sein. Aber das wird nicht irgendein Mensch sein, sondern der sündlose, der vollkommene Sohn Gottes. Also, illegale Hohepriester, Krone und Priestertum vereinigt. Und das war eine Not für viele Treue damals in Israel. Und sie fragten sich, wie können wir das weiter aushalten? Wie können wir da Gemeinschaft haben im Tempel, im Gottesdienst, wenn es so unbiblisch zu und her geht? Und da hat ein Nachkomme von Zadok sich gesagt, wir müssen uns absondern. Ich gehe in die Wüste und wer mitkommen will, darf mitkommen. Und so gründete er, dieser zadokitische Priester, die Gemeinschaft in Qumran. Und viele anderen aus priesterlichem Geschlecht oder nicht priesterlichem Geschlecht folgten ihm. Sie gingen in die Wüste und ihr Wunsch war es, dort zu warten, bis der Messias, der bald kommen sollte, erscheinen würde, um endlich Ordnung zu bringen, um dann auch den neuen Tempel der Endzeit zu bringen, wie er in Hesekiel beschrieben wird, in Hesekiel 40 bis 48. Sie gingen also in die Wüste. Und zwar wandten sie Jesaja 40, Vers 3 auf sich selbst an. Stimme eines Rufenden in der Wüste. Bahnt den Weg des Herrn. Ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Das war gewissermaßen ihr Auftrag, wie sie es verstanden. Wir wollen in der Wüste warten, bis dass der Messias kommt und Israel aus der Unordnung herausführt. Nebenbei gesagt, das ist genau dieser Vers, den das Neue Testament auf Johannes den Täufer als Prediger in der Wüste anwendet, als er den Messias eingeführt hatte. Aber interessant, im 2. Jahrhundert vor Christus wussten diese Leute, dass der Messias bald kommt. Und das war nicht einfach ein enthusiastisches, fundamentalistisches, überzogenes, aufgeheiztes Klima, sondern die hatten die Begründung dafür in der Bibel. Zum Beispiel im Buch Daniel, Kapitel 9, mit den Jahrwochen konnte man berechnen, dass der Messias eben in nächster Zeit tatsächlich kommen sollte. So gab es in Israel damals eine allgemeine Messias-Erwartung. Sie gingen in die Wüste, aber nicht irgendwo, sondern zum Toten Meer. Und das aus dem Grund, weil in Hesekiel 47, wo es um den Endzeittempel geht, der zur Zeit des Messias, wenn er als König herrscht, in Jerusalem stehen sollte, dort wird erklärt, dass dann eine Quelle aus dem Tempelberg entspringen würde, die zu einem Fluss wird, zu einem Doppelfluss, und der eine Arm, der östliche Arm dieses Flusses, wird dann ins Tote Meer münden, sodass das Tote Meer lebendig wird und Fische endlich in diesem Meer leben könnten. So gingen sie also zum Toten Meer, an den Ort, der dann, wenn der neue Tempel erscheinen würde, lebendig gemacht werden sollte. Sie gingen speziell nach Qumran, weil sie im Gebiet des Stammes Judas siedeln wollten in der Wüste. Bei der Landverteilung für Juda unter Josua, liest man in Josua 15, 61, wo die Grenze durchgeht, in der Wüste Bet Araba, Middin und Sechacha. Nun, Sechacha ist also eine ausdrücklich jüdische Ortschaft, judäische Ortschaft in der Wüste, und sie entspricht dem Ort Qumran. Also, merken wir drei Überlegungen. Stimme eines Rufenden in der Wüste, nahe beim Toten Meer und im Stammesgebiet von Juda, denn Juda ist der Stamm, aus dem der Messias kommen sollte. Die haben sich also schon etwas überlegt, ja? Unter den Schriftrollen von Qumran hat man mehrere Exemplare gefunden von einer Gemeinschaftsregel. Manchmal sagt man Sektenregel, aber die haben sich natürlich nicht Sekte genannt, sondern sie nannten sich selber Yachat. Seret ha-Yachat, das ist die Rolle der Gemeinschaft. Yachat bedeutet eine Gemeinschaft, die eben eine Einheit bildet. Und da wird genau erklärt, welche Bedingungen man erfüllen muss, wenn man zu dieser Gemeinschaft gehören wollte. Nun, ich lese etwas ganz Kurzes aus der ersten Spalte dieser Rolle. Da steht von den Aufgaben in dieser Gemeinschaft, die Söhne des Lichts zu lieben und die Söhne der Finsternis hassen. Sie betrachteten sich in Qumran als die Söhne des Lichts, die sich abgesondert hatten von der Unordnung. Die übrigen Juden, die in der Unordnung weiterlebten in unbiblischen Dingen, die nannten sie die Söhne der Finsternis. Und die sollten gehasst werden. Nun lese ich aus der Bergpredigt. Matthäus 5, 43, da sagt der Messias Jesus: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben. Das steht so in 3. Mose 19 im Gesetz. Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Das steht so nicht in der Bibel. Nun, der Herr Jesus geht weiter und sagt: Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und betet für die, die euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Liberale Theologen, also Theologen, die nicht glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist, haben gesagt: Das kann kein echtes Jesuswort sein. Das ist ein Fehler im Matthäusevangelium. Denn im Judentum kennt man nicht das Gebot eines Feindeshasses. Ja, das ist so richtig. In der rabbinischen Literatur findet man keinen Hinweis, dass man die Feinde hassen soll. Aber die rabbinische Literatur im Judentum geht ja zurück auf eine ganz wichtige Bewegung im alten Judentum, nämlich auf die Bewegung der Pharisäer. Die kannten das nicht. Aber heute, wo wir die Überreste der Qumran-Gemeinschaft eben ans Licht gebracht haben, da wissen wir, ja, es gab aber zur Zeit Jesu auch eine andere Bewegung, und die kannte das Gebot, den Feind zu hassen, nämlich in Qumran. Aber die Qumran-Gemeinschaft ist ausgestorben mit dem Untergang des Zentrums im Jahr 68 nach Christus. Und so hat man heute im Judentum keine Fortsetzung mehr dieser Bewegung. Also, jetzt können wir den Spieß drehen. Das Matthäusevangelium beschreibt genau so die Realität, wie sie eben zur Zeit Jesu war. Und die modernen Theologen sind zu spät auf die Welt gekommen und wussten nichts mehr davon, und darum dachten sie, sie könnten die Bibel kritisieren. Aber die Bibel kritisiert sie. Was wir hier lernen, der Herr Jesus greift also hier dieses Gedankengut, das wir in der Qumran-Gemeinschaft finden, an und erklärt: Nein, sein Gebot als Messias ist, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und betet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Und so ist man eben, gehört man zu den Söhnen des Vaters. Merkt man die Nähe, die Söhne des Lichts, ja? Aber die Söhne des Vaters, das sind die, die nicht die Söhne der Finsternis hassen, sondern für sie beten, sie lieben, für sie das Heil wünschen. Hier sehen Sie das Museum der Qumran-Schriften in Jerusalem, der Schrein des Buches. Die Architekten haben das Museum so weiß gebaut und ganz in der Nähe gibt es vor diesem Gebäude eine große schwarze Mauer. Dieser Kontrast weiß-schwarz sollte symbolisch dastehen für Licht und Finsternis, wie das in der Gemeinschaftsregel eben betont wird. Die Söhne des Lichts, die Söhne der Finsternis. Es gab zur Zeit Jesu im ersten Jahrhundert nach Christus 4 große religiöse Bewegungen im Judentum. Da waren die Pharisäer, zum Beispiel Matthäus 16, 12 erwähnt. Das war eine Bewegung, die wollte ganz besonders treu an der Bibel sein. Aber die Bewegung verkam immer mehr, wie das normalerweise so ist, ja? Guter Anfang und dann findet man, wie sich alles zu einer Degeneration entwickelt. Die Pharisäer haben immer mehr Gebote selber aufgestellt und damit den biblischen Weg überfremdet durch menschliche Meinungen und Gebote. Die Pharisäer hatten das Problem Bibel plus, also die Bibel plus menschliche Vorschriften. Es gab die Sadduzäer, das war eine etwas kleinere Bewegung, die bestand vor allem aus Leuten aus der Aristokratie, aus der Oberschicht, der reichen Oberschicht, besonders reiche Priester. Und eben auch die hohen Priester waren darin. Matthäus 16, 12, da werden sie auch erwähnt. Ihr Problem war, das waren die Liberalen damals. Sie akzeptierten nur einen Teil der Bibel. Für sie waren nur die 5 Bücher Mose Gottes Wort. Und so können wir sagen, sie hatten das Problem Bibel minus. Also sie machten am Bibelwort Abstriche. Dann finden wir die Nazaräer. Apostelgeschichte 24, 5, so genannt. Das waren Juden, die im ersten Jahrhundert zur Überzeugung kamen, dass Jesus von Nazareth der verheißene Erlöser, der Messias des Alten Testaments ist. Und die nannte man Nazaräer. Diese Bewegung bestand aus Zehntausenden von Juden, die zum Glauben gekommen waren, wie wir lernen aus Apostelgeschichte 20. Es gab noch eine weitere Bewegung, die Essener. Und diese Essener kannten wir aus den Schriften von Josephus Flavius, einem Geschichtsschreiber aus dem ersten Jahrhundert. Und als man die Essener, wie er sie beschreibt, verglich mit den Schriften von Qumran, stellte man fest, die Qumran-Leute hatten ganz ähnliche Gedanken wie die von Josephus Flavius beschriebenen Essener. Und so sagt man heute, dass wohl die Qumran-Gemeinschaft in diese größere Bewegung der Essener hineingehört. Aber man stellte fest, die Qumran-Leute hatten auch eigene Ideen. Und so merken wir, dass also offensichtlich diese Bewegung nicht ganz einheitlich war. Viele Essener lebten nicht abgesondert, sondern sie lebten in der Gesellschaft weiter. Und dann gab es eben auch Abgesonderte wie in Qumran, die auch so spezielle Ideen noch vertraten. Also die Qumran-Leute kann man so einordnen als ein Sonderfall in der größeren Bewegung der Essener. Übrigens, interessant, wenn wir diese Bewegungen anschauen und vergleichen mit der Kirchengeschichte. Die römisch-katholische Kirche hat sich so entwickelt wie die Pharisäer. Wenn die römische katholische Kirche sagt, die Bibel, aber noch die Tradition. Übrigens, interessant, wenn wir diese Bewegungen anschauen und vergleichen mit der Kirchengeschichte. Die römisch-katholische Kirche hat sich so entwickelt wie die Pharisäer. Wenn die römische katholische Kirche sagt, die Bibel, aber noch die Tradition. Und die Tradition ist oft viel wichtiger und autoritativer als die Bibel. Bibel plus. Die Sadduzäer entsprechen der reformierten Kirche, wie sie aus dem 16. Jahrhundert heraus entstanden war. Erst in späterer Zeit ist diese Bewegung so völlig verkommen, aber noch in der Zeit der Reformatoren legte man Gewicht darauf, wir wollen nur die Bibel, aber die ganze Bibel. Die Reformatoren wie Luther, Calvin, Zwingli und so weiter betonten sola scriptura, allein die Heilige Schrift. Das war genau das Denken der Nazaräer. Die frühen Christen hatten die Bibel und sonst nichts. Und so hat man das in der Reformation wieder neu entdeckt. Wir wollen die menschliche Tradition wollen wir vergessen. Die hat keine Autorität, nur die Bibel. Aber die reformierte evangelische Kirche ist in der weiteren Zeit völlig verkommen und hat die Bibelkritik hineinkommen lassen, wo man begonnen hat, immer mehr an der Bibel Abstriche zu machen und zu sagen, das ist nicht Gottes Wort, das ist menschlich und so weiter, bis man eigentlich die ganze Bibel zerfetzt und zerrissen hatte. Und da haben wir die Entsprechung zu den Sadduzäern. Hier sehen Sie die Ruinen von Qumran und dann etwas von den Höhlen. Das Bild macht deutlich, wie nahe also diese Beziehung Ruinen-Höhlen war. Ja, jetzt gehen wir in die Ruinen der Gemeinschaft und schauen uns mal den Esssaal an. Die Gemeinschaft von Qumran bestand nur aus Männern. Das ist sehr ungewöhnlich, denn im Judentum kannte man das Zölibat nicht. Im Judentum, aufgrund der biblischen Offenbarung des Alten Testamentes, da hat man die Ehe sehr hoch eingestuft und das Familienleben. Hat das also nicht als etwas Minderwertiges betrachtet. Aber in Qumran finden wir das Zölibat. Warum? Nicht wahr? Um 330 vor Christus hat Alexander, der Große, von Griechenland her kommend, die ganze Welt erobert bis nach Indien. Und dadurch wurde das Denken der griechischen Philosophen auch im Nahen Osten bis nach Zentralasien verbreitet. Ganz wichtig unter den griechischen Philosophen war Plato. Er hatte eine tiefe Verachtung von all dem, was irdisch materiell war. Und damit auch für das Körperliche. Für ihn war nur wichtig der Geist, die Seele, das ist höher. Aber der Körper des Menschen ist ein Gefängnis. Und dieses Denken, das Körperliche, das Materielle, ist minderwertig. Das hat eben auch Eingang gefunden im 2. Jahrhundert ins Judentum. Und dieses Denken hat zu einer Verachtung der Ehe geführt, in dem Sinn, dass man meinte, die Ehelosigkeit und das sei etwas Höheres, denn Sexualität in der Ehe sei etwas Minderwertiges. Und dieses Denken hat also auch das Judentum in Qumran beeinflusst, so kam es zu dieser Gemeinschaft, die da in diesem Saal, in diesem Esssaal, nur aus Männern bestand. Der Boden ist nämlich leicht geneigt. So konnte man ihn gut waschen, putzen. Am höheren Ende hat man Wasser ausgeleert und das rinnt dann runter und so kann man den Esssaal gut reinigen. Sehr angenehm, wenn für eine Männergesellschaft, die vielleicht eben vom Putzen weniger versteht als Frauen. Übrigens, dieses griechische Denken der Verachtung des Körperlichen, der Ehe und damit auch der Sexualität, das hat dann eben auch im Christentum Eingang gefunden, besonders ab dem 2., 3. Jahrhundert nach Christus. Das war also eine, könnte man sagen, eine griechische Überfremdung des Christentums, wie wir eben in Qumran eine griechische Überfremdung des Judentums finden. Hier sehen wir ein Bad. In den Ruinen hat man sehr viele Zisternen und Bäder gefunden. Nicht wahr? Das Alte Testament schreibt die rituellen Bäder vor. Zum Beispiel in 3. Mose 15, Vers 16, da steht: Und wenn einem Mann der Samenerguss entgeht, so soll er sein ganzes Fleisch im Wasser baden, und er wird unrein sein bis an den Abend. Und jedes Kleid und jedes Fell, worauf der Samenerguss kommt, soll im Wasser gewaschen werden, und er wird unrein sein bis an den Abend. Das ist nur ein Beispiel. Aber in 3. Mose 15 gibt es noch mehr Möglichkeiten, wie man rituell unrein werden konnte und durch ein Ritualbad gereinigt sich reinigen sollte. 3. Mose 15, 3. Mose 16 kann man lesen, 4. Mose 19 und so weiter, wo diese Ritualbäder vorkamen. Das gehörte zum Alltagsleben des Judentums und hatte natürlich einen sehr hohen hygienischen Wert, das ist klar. Nun, die Juden taten das allgemein, aber die Qumran-Leute ganz besonders. Die wuschen sich in diesen Ritualbädern jeden Tag, also viel häufiger und intensiver als die übrigen Juden. Wenn sie schon eben getrennt waren vom Tempel, wollten sie dafür in ihrem abgesonderten Dasein ein ganz besonders geheiligtes Leben führen. Noch einmal ein Beispiel von einem solchen Ritualbad. Hier ein Kanal, der führte Wasser aus den Bergen der judäischen Wüste in die Qumran-Siedlung hinein, direkt in die Zisternen. Man musste ja eben das Wasser ganz besonders sorgfältig hier sammeln, wenn man in der Wüste jeden Tag baden wollte. Man kann sich die Frage stellen, gab es eine Beziehung zwischen Johannes dem Täufer und Qumran? Denn wir lesen in Johannes 1, Vers 27, dass Johannes der Täufer unter anderem in Bethania, in der Wüste, beim Jordan getauft hatte. Und das war ein paar Kilometer entfernt von der Qumran-Siedlung. Nun, man könnte sich natürlich fragen, besteht da ein Zusammenhang? Aber wenn wir die Predigt von Johannes dem Täufer anschauen, stellen wir sofort fest, der hat ganz andere Lehren als die Leute von Qumran. Johannes rief die Leute auf zur Umkehr, dass alle ihre Sünden bekennen, bereuen und sich bereit machen, dem Messias zu begegnen. Johannes der Täufer führte Jesus Christus als der Messias Israels ein. Und er taufte sie im Jordan, aber das war eine einmalige Taufe. Das war also nicht wie die Ritualbäder etwas, das man täglich wiederholte. Mit diesem sich untertauchen im Jordan mussten Juden sagen, obwohl wir zum Volk Gottes gehören, sind wir unrein. So wie wir sind, können wir dem Erlöser nicht begegnen. Wir müssen unsere Sünden bekennen, wir müssen unser altes Leben abschließen. Das Untertauchen war wie ein Sterben, wir werden begraben werden. Und jetzt muss etwas ganz Neues anfangen, wo wir den Messias-König in unseren Herzen aufnehmen. Also, er lehrte eine Taufe, eine einmalige Taufe. Und weiter, da kamen auch römische Soldaten. Auch die waren betroffen, nicht nur Juden, von der Predigt des Johannes. Und die fragten, was sollen wir tun? Und er sagt, tut niemandem Gewalt an und übervorteilt niemand und so weiter. Alle Leute, die kamen, wurden angewiesen, jetzt treu zu sein in der Gesellschaft. Nicht sich absondern von der Gesellschaft. Das war also völlig unqumranisches Denken. Eine innerliche Absonderung vom Bösen, aber in Tat und Wahrheit in der Gesellschaft leben. Und weiter, Johannes der Täufer trug einen Kamelhaarmantel. Aber von den Leuten aus Qumran wissen wir, dass sie weiße Kleider trugen. Übrigens aufgrund von Daniel 11 und 12, wo von den Verständigen, den Treuen gesprochen wird, die sich weiß machen werden, um sich bereit zu machen für den Messias. Und das Weismachen haben sie eben sogar mit den Kleidern zum Ausdruck bringen wollen. Aber wir sehen, Johannes passt überhaupt nicht in die Qumran-Gemeinschaft hinein. Ob er als Kind eine Beziehung hatte, das können wir einfach nicht sagen. Es ist ja so, dass er nach Lukas 1 in der Wüste aufwuchs. Seine alten Eltern Zacharias und Elisabeth bekamen ihn ja in hohem Alter. Die starben. Und wer hat den kleinen Jungen aufgezogen? Lukas 1 erklärt, er wuchs in der Wüste auf. Und tatsächlich haben die Qumran-Leute eben Kinder aufgenommen. Diese Männergesellschaft hat Kinder aufgenommen und sie aufgezogen. Aber es ist so, dass es auch noch andere Gemeinschaften gab in der Wüste, nicht nur die Qumran-Leute. Und die Bibel sagt uns einfach nicht, bei wem Johannes aufgewachsen ist. Und wir können nicht mehr sagen, als was die Bibel sagt. Sonst wäre das alles unverantwortliche Spekulation. Und da merkt man den Unterschied. Es gibt dann Leute, die sagen, natürlich Johannes war Mitglied bei der Qumran-Gemeinschaft. Das ist alles Unsinn. Das sind Leute, die einfach unsorgfältig umgehen mit dem, was wir wissen können. Wir gehen weiter in den Ruinen. Dieser Saal hier war der Saal unterhalb des Schreibersaales. Also Qumran, die Siedlung von Qumran war mehr als nur einstöckig. Ja, ein Parterre und dann darüber mindestens ein Stock. In diesem ersten Stock kopierte man biblische und außerbiblische Texte. Warum wissen wir das? Weil die Schreiberbänke eben runtergefallen waren in diesen darunterliegenden Saal. Da, in diesem Raum, hat man sie gefunden. Aber sie stammten nicht aus diesem Raum, sondern sie kamen von oben her. Hier sehen wir etwas von diesen Schreiberbänken, wie sie gefunden wurden. Sehr speziell, sie sind ganz schmal. Und was auffällt, keine der Schriftrollen in den 11 Höhlen war breiter als ein solch schmaler Schreiberbank. Die passten also alle auf diese Schreiberbänke. Hier einen Scherben aus Qumran, aus der Siedlung, mit einer Alphabetübung. Die Leute von Qumran mussten Hebräisch schreiben und lesen, lernen ganz gründlich, damit sie fähig waren, eben die Schriftrollen abzuschreiben und zu studieren. Hier ein paar Tintenfässchen, die man in den Ruinen gefunden hat. Eine chemische Analyse der Tinte hat ergeben, dass es genau die gleiche Tinte ist, wie man sie auf den Schriftrollen in den Höhlen findet. Das ist aus dem Grund wichtig, weil es gibt immer noch Leute, die behaupten, die Ruinen von Qumran hätte nichts zu tun mit den Höhlen von Qumran. Aber das ist einfach nicht wahr. Allein die Tintenfässchen zeigen uns den Zusammenhang. Aber es gibt noch mehr, wie wir gleich sehen werden. Die Leute von Qumran haben ihre Schriftrollen in den Höhlen untergebracht. Aber nicht einfach so, sondern sie haben diese Schriftrollen in diese Art von Krügen untergebracht. Dabei haben sie ein Rezept aus dem Jeremia-Buch praktiziert. Jeremia musste Briefe schreiben in Gottes Auftrag. Und dann liest man in Jeremia 32, 14, so spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels. Nimm diese Briefe, diesen Kaufbrief, sowohl den versiegelten als auch diesen offenen Brief und lege sie in ein irdenes Gefäß, auf das sie viele Tage erhalten bleiben. Gott erklärt Jeremia, wie man Schriftrollen für lange Zeit haltbar machen kann. Man muss sie in Tonkrüge sichern. Ja, und das haben die Leute von Qumran mit den biblischen Rollen gemacht und so konnten diese Rollen über 2000 Jahre erhalten bleiben. Übrigens, ich habe gesagt, es gibt so viele kleine Fragmente, Bruchstücke, Tausende. Ja, es war eben so, Im Lauf der Jahrtausende gab es auch Besuch in den Höhlen von den vielen Wüstentieren, die es in der judäischen Wüste gibt. Und diese Tiere haben auch Krüge umgeworfen, haben einen Teil der Rollen gefressen. Ja, und solche Rollen, die eben aus den Krügen herausgefallen waren, die sind im Laufe der Zeit zerfetzt worden. Und das ist der Grund für die kleinen Fragmente. Aber zum Beispiel die vollständige Jesaja-Rolle, wie ich sie da vorne ausgestellt habe, als Kopie in Originalgröße, über 7 Meter lang, Jesaja 1 bis 66. Diese Rolle wurde 1947 noch schön eingepackt in einem Tonkrug gefunden. Und darum ist diese Rolle so fantastisch erhalten geblieben. Also das war schon ein ganz gutes Rezept, wenn man eben die Rezepte der Bibel befolgt. Dann hat man auch Erfolg. Hier ein Ausschnitt aus der vollständigen Jesaja-Rolle. Sie stammt aus dem 2. Jahrhundert vor Christus und umfasst den gesamten Text von Anfang bis zum Schluss. Es lohnt sich, in der Pause mal diese Rolle anzuschauen. Dort rechts vorne beginnt sie mit den Worten Chazon Jeschajahu ben Amoz, Vision Jesajas des Sohnes Amoz und so weiter. Und dann hier bei mir, von Ihnen aus gesehen links, ist das Ende. Kapitel 66 ist ein bisschen früher fertig, als der Platz gereicht hätte auf den Rollen. Und so gibt es auch hier am Schluss noch einen leeren Raum. Das ist einfach, weil Kapitel 66 dort fertig ist. Der Prophet ist dort am Ende. Was auch noch auffällt, wenn man die Rolle anschaut, rechts, wo man den Anfang hat, gibt es noch ein paar Verletzungen der Rolle, weil das eben außerhalb war, die äußerste Schicht, wenn die ganze Schriftrolle eben aufgerollt war. Und so gab es dort noch Verletzungen, aber je tiefer nach innen der Text war, da ist die Rolle praktisch perfekt erhalten. Hier sehen Sie den Töpferofen für die Krüge in Qumran. Da wurden diese Krüge gebrannt. Man hat in der Siedlung selbst auch solche Krüge gefunden, nicht nur in den Höhlen. Und zwar das genau gleiche Design. Und dieses Design findet man sonst nirgendwo. Das war also wirklich typisch qumranisch. Copyright lag in Qumran. Das zeigt wieder den Zusammenhang zwischen der Siedlung und den Höhlen. Hier ein Blick in die Bibliothek. Da wurden ursprünglich die Rollen gelagert. Also nicht in den Höhlen. Ich werde später erklären, warum die Rollen schließlich in die Höhlen gekommen sind. Aber ursprünglich waren sie hier in der Siedlung und Sie sehen diese Öffnungen da, diese Fenster in der Siedlung, da wurden die Bücher ausgeliehen und wieder zurückgebracht. Das war die Ausleihe. Ganz nahe bei der Bibliothek war dann dieser Studierraum. Da wurden diese Bücher gelesen, studiert. In der Gemeinschaftsregel steht, dass man einen Drittel der Nacht benutzen sollte, um die Schriften zu studieren. Dieser Raum besitzt da so entlang den Wänden steinerne Bänke. Das entspricht ganz genau der damaligen Bauweise von Synagogen. Also auf diesen Bänklein saß man und studierte die Bibel. In Qumran war das ein Gesetz, die Bibel auch nachts zu studieren. Davon liest man nichts in der Bibel. Im Psalm 1 wird der Gottesfürchtige so beschrieben: Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht steht auf dem Weg der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter. Also einer, der eine innere Absonderung hat gegenüber dem Bösen, sondern seine Lust hat am Gesetz, hebräisch Torah, des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Nicht man muss, sondern der Gottesfürchtige liebt die Bibel und er denkt darüber nach am Tag und auch in der Nacht.
zum Beispiel wenn man nicht gut schlafen kann. Aber nicht, weil es ein Gesetz ist, sondern einfach aus Freude, dass Gott durch sein Wort zu uns spricht. Jetzt gehen wir weiter zum Thema Editionsarbeit. Wie wurden diese Schriften veröffentlicht? Nach den ersten Funden 1947 hat man ein internationales Forschungsteam gebildet mit Forschern aus verschiedenen Ländern. Aber es war kein Jude dabei. Juden waren auch gar nicht erwünscht. Warum? Ja, damals, in der Zeit von 1948 bis 1967, gehörte ja das Gebiet von Qumran zu Jordanien. Jordanien hat dieses Gebiet im Unabhängigkeitskrieg 48-49 erobert und obwohl die UNO eigentlich vorgesehen hatte, dass dieses Gebiet ein zweiter Palästinenserstaat geben sollte, da haben die Jordanier das an sich gerissen und annektiert. Und die Weltgemeinschaft hat kein großes Problem daraus gemacht. Also das war jordanisches Gebiet. Und die Rollen wurden auf diesem jordanischen Gebiet gefunden und so war man eben von Jordanien aus gar nicht interessiert, dass irgendein israelischer oder jüdischer Forscher in diesem Team mit dabei wäre. Obwohl diese Leute meistens auch am besten Hebräisch können. Ja? Ein kleines internationales Team sollte diese Schriftrollen studieren und veröffentlichen. Hier sind wir im Rockefeller Museum. Das war ein Museum in Ostjerusalem. Auf jordanischer Seite. Nicht wahr? Im Krieg 48-49 hat die jordanische Armee Ostjerusalem erobert, obwohl die UNO sagte, das soll ein internationales Gebiet werden. Sie haben das erobert, sie haben die Juden, die dort wohnten, im jüdischen Quartier, haben sie abgeschlachtet oder vertrieben, das ganze Quartier kaputt gemacht und die Stadt durch eine Mauer, so wie Berlin, geteilt. Das Rockefeller Museum war also auf der anderen Seite der Mauer, auf jordanischem Gebiet. Hier wurden die Schriftrollen ausgestellt für die Forscher und geordnet bearbeitet. Es war eine jahrzehntelange Forschungsarbeit, natürlich bei einem so kleinen Team. Die hätten natürlich etwa 50 bis 100 Forscher einsetzen sollen und nicht so eine Handvoll Professoren, die sowieso immer überlastet sind, ja? Aber jeder hat so seine Anschriften zugeteilt bekommen. Und wenn sie das einmal hatten, waren sie nicht mehr bereit, das jemandem anderen, anders abzugeben. Die dachten immer, ja gut, vielleicht kann da so ein Lieblingsstudent, kann dann einmal eine Doktorarbeit schreiben über ein Fragment, das er zum ersten Mal herausgibt. Und das ist ein echtes Problem an den Unis, dass solche Dinge einfach gehortet werden, selbst dann, wenn Professoren zeitlich überfordert sind. Das ist schon skandalös, ja? Aber das hat nichts zu tun mit solchen Skandalen, wie das vor ein paar Jahren in Bestsellern verbreitet wurde. Es wurde gesagt, der Vatikan hält seine Hand auf diesen Handschriften, weil die wissen ganz genau, dass da Dinge drinstehen, die das Christentum völlig zerstören würden. Und darum werden diese Schriften einfach nicht herausgegeben. Das ist ein völliger Unsinn. Denn das war nicht Sache des Vatikans und es gab auch gar nichts in diesen Rollen, das für das Christentum irgendwie gefährlich war. Heute, endlich nach Jahrzehnten, ist nämlich alles veröffentlicht. Und da auf dem Tisch rechts, in zwei Bänden, habe ich alle Handschriften von Qumran mitgebracht, als wissenschaftliche Ausgabe. Man hat links den hebräischen oder aramäischen Text, rechts die englische Übersetzung. Heute ist alles veröffentlicht und es gibt nichts, was irgendwie gefährlich wäre für das Christentum. Wie sollte es auch? Die Wahrheit muss man nicht fürchten. Aber solche Dinge wurden erzählt. Da ist ein riesiger Skandal, aber das war nicht ein Skandal des Vatikans, sondern ein Skandal von akademischem Stolz. So, an diesem traurigen Punkt machen wir jetzt Pause.